Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Soll ich mir für 1000 Euro, was inzwischen, also was einfach wirklich viel Geld ist im Vergleich zu einem Raum sanieren zum Beispiel, eine Wärmepumpe für den Pool kaufen, sodass ich den ganzen Winter baden kann?
Nein. Stattdessen sollst du deiner Familie Eisbaden beibringen. Oder wenn du richtig Glück hast, Schlittschuh auf deinem Pool fahren.
Ich würde sagen, ja. Wenn man sich so ein Ding schon in seinen Garten stellt, so ein Riesenteil, dann wäre es irgendwie schade, das nur 8 oder 7 Monate im Jahr benutzen zu können.
Theo ist hart, der würde wirklich 7 Monate oder 8 Monate schaffen. Ich würde eher so 1 Monat im Jahr den benutzen können. Ich bin da sehr, sehr weich.
Ja, ich würde auch sagen,
wenn du lange mit dem Camper unterwegs bist, dann springst du jedes Wasser, das dich reinigt irgendwann. Ah, ja, egal, okay. Welche Temperatur es hat.
Ja, für dich stelle ich dann hier noch Shampoo und Duschgel neben dem Pool.
Manchmal hält Theo auch in einem Dorf an, geht in die offene Kirche und badet im Weihwasser, um aber richtig gereinigt zu sein.
Okay, ich bin dagegen, solange deine Kinder noch durch die Decke fallen. Ich weiß nicht, also behebe erstmal das Thema, bevor du dir so eine Luxus-Wärmepumpe kaufst. Falls es behoben ist, hol dir die Wärmepumpe.
Ich habe gestern eine Wand weggemacht zwischen zwei sehr kleinen Räumen und ich muss sagen, ich habe vorher unterschätzt, wie scheiße Wände sind für eine Wohnung. Die machen ja wirklich alles kaputt. Vorher waren es zwei nutzlose Räume und jetzt ist es ein richtig toller, großer Raum, den man benutzen kann. Also Wände wegmachen, mein Tipp für eine gute Wohnung.
Dann ich fange an. Dein Tipp an alle Menschen, die nicht mieten müssen?
Also du hast jetzt quasi das Loft für dich entdeckt.
Also jetzt sieht es einfach 4-mal so groß aus, wie diese 2 Räume einzeln aussahen. Und das ist wirklich, das war wirklich toll. So, aber man kann den Raum nicht betreten, das zu dem Thema, Linda, weil man wahrscheinlich einbrechen würde.
Ja gut, dann erstmal das Thema klären. Aber das ist wirklich verrückt, dieser Puppenhauseffekt. Ich sag mal so, ist kein offizielles Wort, habe ich mir gerade ausgedacht. Wenn man in eine neue Wohnung zieht, finde ich, sieht die erst immer relativ klein aus. Und wenn sie eingerichtet ist, dann wirkt sie viel größer, obwohl ja Zeugs drinsteht. Das finde ich ganz verrückt. Also weil man auch eigentlich denken könnte, wenn es leer ist, wirkt es größer, oder?
Ich stelle mir deswegen immer absolut winzige, tatsächliche Puppenhausmöbeln in die Wohnung. Da fühle ich mich sowas von frei. Meinen ganzen Scheiß stelle ich einfach in den Keller.
Oh, witzig, ja. Das kann man, bei dir kann man sich das auch einfach richtig gut vorstellen, wie du das machst. Auf so winzigen Möbeln sitzt, ja.
Ich habe in Repente eine Wand eingerissen und so ein Kram und da war so ein komischer Trog im Stall. Und dafür habe ich die größte Maschine der Welt in die Hand bekommen, die ich jemals in der Hand hatte. Die konnte man gerade so tragen und das ist sieht aus wie ein Bohrhammer, kann aber nur hämmern und da kommt ein Riesenmeißel rein. Und da habe ich darauf rumgeballert, das war extrem anstrengend, extrem staubig und habe in der Zwischenzeit 3-4 Anrufe verpasst von der gleichen Nummer. Dann habe ich, als ich gerade so ein bisschen erschöpft war, habe ich gedacht, na gut, dann rufst du mal kurz diese Nummer zurück. Da war die Feuerwehr schon auf dem Weg nach Repente, weil mein Telefon von der Erschütterung gemeldet hat, ich hätte einen Unfall gehabt. Die sind dann aber wieder umgedreht und war nicht sauer.
Ist es wirklich wahr?
Ja, habe ich nicht erfunden.
Was? Und wer hat dich da
wirklich?
Was ist das?
Von der Leitstelle.
Sicherheits.
Nee, das war eine normale Nummer da aus der Gegend, also irgendeine Brandenburger Nummer. Ich wusste nicht, also dadurch, dass sie so oft angerufen haben, dachte ich, das wäre irgendwie dringend für die Arbeit oder so. Sonst hätte ich ja nicht zurückgerufen. Ich hätte es lustig gefunden, wenn der Feuerwehrauto durch den Wald kachelt.
Ich kenne dieses Feature von so Apple Watches und anderen Vertretern von Smartwatches, die solche Feature haben, dass die irgendwie wahrnehmen können, wenn du im Wald im Mountainbike stürzt, eine starke Erschütterung, dass sie dann automatisch den Notruf wählen für dich. Ist das gleiche Prinzip quasi?
Ich denke ja. Also ich habe mich damit nicht näher beschäftigt. Ich denke schon. Ich habe jetzt nur gelernt, dass ich mein Telefon für solche Sachen beiseite lege oder halt dieses Feature ausschalte. Der Typ hat mir auch erklärt, dass die sozusagen sich das schon so ein bisschen gedacht haben und deswegen haben sie überhaupt erst ein paar Mal angerufen, weil die können ja hören, dass da jemand arbeitet. Gut, dabei kann man sich ja verletzt haben, aber die hören ja auch, dass das ist nicht irgendwie eine Maschine, die konstant läuft, sondern da scheint jemand dran rumzudrücken und so. Das heißt, es ist ja mindestens eine Person, die selber die Feuerwehr rufen könnte. Aber im Zweifelsfall müssen sie halt losfahren. Aber die haben erstmal eine Weile zugehört, um zu gucken, wie dringend es ist.
Ach, da geht noch das Mikro an dann erstmal. Das ist ja geil. Das hatte ich nicht gecheckt, dass dann die erstmal zuhören können eine Weile. Ja. Ja, würde mich mal interessieren, ob das den Rettungsdiensten was bringt, dass es jetzt quasi in jedem Gerät, sobald es fällt, Notruf abgesetzt wird.
Und die Geräte fragen ja auch vorher nach. Ne? Du musst es wirklich komplett ignorieren. Und du kannst mit denen reden. Aber was soll denn das bringen? Also es kommt darauf an, mit welcher Motivation die daran gehen. Wenn die möglichst viel Arbeit haben wollen, damit ihr Budget nächstes Jahr größer wird, dann bringt ihnen das viel.
Okay, Christina hat geschrieben, sie ist in einem Telefonat und einem wichtigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch ein bisschen dauert. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir reingehen in die Themen.
Ja.
Tatsächlich waren wir letztes Mal richtig krass und haben irgendwie so eine Riesenliste anscheinend abgearbeitet oder einfach die Themen weggelöscht, weil dann noch nicht mehr relevant oder so. Es sind irgendwie nur zwei Themen für heute da. Denn das erste kann noch nicht drankommen.
Aha.
Von den dreien also insgesamt. Wir können alle zählen. Und das erste Thema, was hier steht, ist zweiter Standort pro Standort oder einfach jede Tätigkeit ist ein Standort von Fried. What?
Ja, das ist meine Frage. Da würde ich gerne eure Gedanken zuhören.
Klares Jein.
Klares Jein. Das lässt sich, glaube ich, ein bisschen schwer verbinden mit der Anforderung an Standorte, diverse Leistungen zu erbringen.
Also ich erkläre es jetzt, Linda. Der Gedanke kommt aus, da kann ja vielleicht Leona was zu sagen, wie deine Wahrnehmung ist, kommt aus dem Gefühl, hat ein bisschen mit dem Prinzip zu tun, dass immer mehr Leute in einem Team dann auch prozentual immer weniger effizient werden pro neuer Person. Aber es hat auch damit mit der ganz praktischen Überlegung zu tun, dass wenn ich mir die Zahlen so angucke, das Gefühl zumindest, die größeren Standorte ab einem gewissen Punkt Schwierigkeiten haben, weitere Sprünge zu machen, weil sie sich eben im Team viel absprechen und organisieren oder Gründe, die ich nicht kenne. Ne? Also ich habe jetzt nicht das fertig analysiert, aber mir ist schon so ein bisschen aufgefallen, dass zum Beispiel ab 3 bis 4 Leute und so ungefähr 150 bis 180.000 Euro Umsatz scheint da so eine Art Hürde zu sein, die man erstmal wieder überspringen muss. Im Vergleich zu, sagen wir mal, wenn ihr jetzt einen Standort, der 4, 5 Leute schon hat, statt dass wir da 2 Leute hinzufügen, stattdessen einfach in der Stadt oder innerhalb der Verträge, die da schon existieren, 2 neue Leute einen neuen Standort gründen, der einfach irgendwie dasselbe macht und so, aber sich dann eben örtlich den Ort aufteilen, also West- und Ostdresden von mir aus. Oder Berlin hat ja sogar noch viel mehr Möglichkeiten. Alle Fitter werden geteilt, das ist natürlich logisch, weil man ja nicht Nachteile haben will aus diesem Konzept. Aber man bleibt halt zu zweit oder zu dritt in einem Standort-Team. Und dann hat man eben West-Berlin als Standort oder Nordessen, also ist mir jetzt egal, welcher genau. Und sorgt dafür, dass die Absprachen viel schneller gehen, dass Entscheidungen viel schneller gehen. Es ist weniger so, dass man jetzt als 6er-Team den Problemen einer Einzelperson eine Stunde lang zuhören muss, obwohl sie für die eigene Arbeit gar nicht relevant sind und man selber gar nichts dazu zu sagen hat. Also man hat gar keinen Tipp oder sowas, sondern man hört sich das dann eine Stunde an und weiß dann in dem Standort-Team-Meeting gar nicht, was man heute eigentlich gemacht hat. Das passiert ja alles in großen Teams. Also mein Gedanke ist, würde ein neuer Standort am selben Standort nicht schneller mehr Familien erreichen als eine Verstärkung eines bestehenden Standortes.
Gegen Ende des Satzes melden sich alle, deswegen versuche ich immer schon vorher zu raten, wann es wahrscheinlich bald vorbei ist. Die schnellere Absprache, die gilt vielleicht im Alltag, aber du musst den Nachteil mit bedenken, dass es dann wahrscheinlich regelmäßig nochmal komplette Standortteams gibt für gegenseitige Updates und so. Und ich möchte, dass du auch mit bedenkst, dass wenn es keine örtliche Trennung gibt, dann ist eine theoretische Trennung egal. Das heißt, man würde unter Umständen dann noch für, keine Ahnung, mehr Nebenkosten und so ein Kram sorgen. Wenn die alle in einem Büro sitzen, dann werden sie sich ja trotzdem die ganze Zeit untereinander absprechen. Ich glaube, die effizientere Maßnahme ist zu sagen, versucht euch nicht alle gegenseitig auf dem neuesten Stand mit allem zu halten, sondern wenn ihr Standortteams macht, dann macht die nur innerhalb der Menschen, mit denen ihr eng zusammenarbeiten müsst, oder macht sie halt gar nichts sozusagen. Wenn du behauptest, dass es da immer Leute gibt, die gar nichts dazu sagen können, dann müsste man doch nur die Erlaubnis geben, hey, wenn du nichts zu sagen hast, dann mach deinen eigenen Kram. Ist nicht unhöflich zu gehen.
Also das wäre eine Maßnahme, die auf Verhalten basiert, das man beibringen müsste. ich schlage eine Maßnahme vor, die automatisch funktioniert, weil die Struktur es gar nicht anders erlaubt.
Ja, ich würde eine Sache noch hinzufügen zu deiner, also zu dem, was du gesagt hattest, dass die, dass das Team sich dann austauscht über, also jeder Einzelne erzählt seinen Einzelfall. Und das ist einerseits Zeit, die verbracht wird, die für dich vielleicht gar nicht relevant ist gerade, weil jeder will ja was erzählen. Und es ist potenziell aber auch Stress. Also wenn was nicht funktioniert bei einer anderen Person und es ist aber dein Standort und es ist deine Kollegin, die macht sowas völlig anderes als du, aber du nimmst die Probleme mit, dann ist das nicht nur eine Information, die du bekommst, sondern wenn es eine negative Information ist, ist es potenziell auch eine Belastung, die du mitnimmst. So nehme ich es wahr bei den Teamgrößen, die es gibt. Das unterstützt das quasi nochmal. Und ich denke auch, dass am effektivsten wäre tatsächlich, oder effektiv halte ich tatsächlich eine formelle Auftrennung, inwieweit, ob die dann örtlich erfolgt oder das kommt dann vielleicht auf den Standort an, oder ob die eher inhaltlich erfolgt, was eher mir vorschweben würde. Also, dass Leute explizit ihre Rolle wahrnehmen mit ihrem Team, also zu zweit, zu dritt, und ihre Tätigkeit machen und dass es dann nur Gespräche in den Punkten gibt, wo es wirklich Überschneidungen sein müssen. Und ansonsten gibt es einmal die Woche irgendwie ein Update-Team oder so. Teilweise gibt es ja Standorte mit 6 Leuten, die 3-4 Teams die Woche haben oder so. Und das ist dann recht ein bisschen viel. Ja. Statistisch, das kann man auf jeden Fall nachweisen, gibt es diese Schwelle, dass mit zunehmender Zahl es ineffizienter wird. Ja. Dass Leute mehr Zeit mit Teams verbringen und weniger mit der praktischen Arbeit. Die Grundthese stimmt auf jeden Fall bei uns aktuell.
Ja, ich bin auch total dafür, da drauf zu gucken und nach Lösungen zu suchen und weiß nicht, ob es die eine pauschale Lösung gibt, aber alle darin fit gemacht werden sollten, zu gucken, was effizient funktionieren kann. Vielleicht nochmal von vorne angefangen. Ich habe schon bei der Krisenthematik und Berlin nicht verstanden, die Begrifflichkeit einfach zu sagen, das ist ein zweiter Standort, weil ich diesen Begriff einfach örtlich verstehe. Und das ist vielleicht so ein bisschen mein Knoten im Kopf. Aber zu sagen, wenn eine Leistung...
Vielleicht dann, ja.
Was sagt? Nochmal.
Sorry, eine Abteilung wäre vielleicht der passendere Begriff, ja, als Standort in der, ja, Wahrnehmung.
Genau, also ich denke voll, wenn eine Leistungsart groß genug wird, also innerhalb von dem Team, wo ich drin war, hat man ja schon gesehen, okay, am Anfang haben 2 Standortleitungen alles gemacht, dann wurden die Leistungsarten so groß, dass nicht mehr beide alles machen konnten. Also haben einzelne Personen einzelne Leistungsarten übernommen und hatten dann halt einmal in der Woche ein Team, um sich abzudaten, falls mal eine Person ausfällt. Wenn eine Leistungsart jetzt noch größer wird, müsste halt eine zweite Person in das Team dazu kommen und man müsste wieder gucken, okay, wie bleiben wir effizient, dass wir gut funktionieren. Also wir uns auf jeden Fall gegenseitig vertreten können, aber falls wir beide ausfallen, müssen die anderen noch grob Bescheid wissen. Also dieser Strategie nachzugehen, da bin ich voll dafür und sehe das, denke ich, auch schon länger, auf jeden Fall diesen Bedarf. Mein Problem hängt einfach nur an dieser Begrifflichkeit Standort. Aber das Thema unterstütze ich voll und denke, da muss man ran. Ja.
Wir reden ja mal von Standorte, weil wir uns so ein bisschen am System lang hangeln, glaube ich, weil das dann eben eine digitale Trennung im System ist. Ich glaube, daher kommt das Wort. Friedrich meinte schon, selbst wenn man eine Trennung macht, müsste man die Sitter dann ja trotzdem sozusagen sich teilen können als örtlich verbundener Standort. Dann würde man also eigentlich sozusagen nur die Familien aufteilen. Das haben wir aber eigentlich schon mit der Aufteilung nach Zuständigkeit. Dass in größeren Teams sozusagen auch mehr gelabert wird, glaube ich tatsächlich nicht, dass das vermieden wird. Also und dass es auch automatisch was Schlechtes ist, denn wir haben ja gleichzeitig im Deutschland-Team sozusagen den entgegengesetzten Reiz. Wir versuchen immer so viel wie möglich zusammenzuhalten, dass alle sich beteiligen, auch wenn man mal an einem Thema kein Interesse hat. Ich gehe jetzt wieder so ein bisschen aufs Verhalten. Also erstens nur an Teams teilnehmen, die mich wirklich interessieren und wo ich auch was beitragen kann. Und zweitens, vielleicht könnte man den neuen Standorten ja sagen, such dir eine Person aus deinem Team aus sozusagen, mit der du engen Kontakt hast und hab kein schlechtes Gewissen, wenn du mit den anderen keinen engen Kontakt hast. Auch das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Wir wollen ja, dass große Teams sich gegenseitig unterstützen können. Also wenn dann jemand aus Team 1 in Urlaub geht, dann kann die andere Person aus Team 1 nicht in Urlaub gehen oder muss man dann erstmal noch eine Übergabe machen? Für mich ist das ehrlich gesagt irgendwie, widerspricht das vielen anderen Aspekten unserer Arbeit. Wir schaffen dadurch, glaube ich, mehr Teams und weniger Zusammenhalt unter Umständen. Und der letzte Teil fällt mir nicht mehr ein. Ist mir einfach verschwunden, der Gedanke. Naja.
Ich bin sicher, dass es ein gewisses Risiko gibt. Wir müssen die Sache eben bis zum Ende durchdenken. Es kann so nicht bis zur Visionserfüllung sozusagen gehen. Also wenn Berlin jetzt 100 Familien versorgt, aber das sind eben 7000, dann kann das nicht die Struktur sein, so wie sie jetzt ist, die das schafft. Und einige Standorte sind an so einer Hürde, wo das Verwaltungsteam groß genug wird, dass es Verwaltungszeit kostet, das Verwaltungsteam zu sein. Und irgendwann wären es ja sonst 400 Standortleitungen in Berlin. Das kann nicht die Struktur sein. Klar haben wir das Deutschlandteam, wo wir eine Zusammenkunft haben, bei der wir hoffen, dass wir den Informationsaustausch für alle hinkriegen. Aber das kann ja auch in Berlin so einen Termin geben. Nur dass dann eben das, was bei uns die Standortteams sind, wären dann in Berlin die Regionalteams oder was auch immer. Dann wären es nicht Regionalteams, wäre es Hilfeleistung oder Leistungsart. Aber auch da glaube ich, dass es nicht langfristig funktioniert, weil ja auch eine Veränderungspflege oder eine Schulbegleitung in Berlin groß genug sein kann, dass 80 Standortleitungen dran arbeiten müssten. Und deswegen glaube ich, dass Hilfeart nur eine mittelfristige Lösung wäre, die Unterteilung. Das ist meine Antwort. Und mich interessiert noch so ein bisschen, ist ja auch nur eine Idee, ne? Kein konkreter Vorschlag. Wie ist das für Zitter dann? Das wäre ja auf jeden Fall ein möglicher Nachteil, dass Zitter die 2-3 verschiedene Leistungen machen und 2-3 verschiedene Ansprechpersonen haben. Oder ist das nicht eh schon so durch die Familienzuständigkeit im Moment? Wie wäre das für Zitter? Kann das ein Nachteil sein oder ein Vorteil? Ja.
Das Erste war, was ich sagen wollte, bezog sich, also bleiben wir mal beim Beispiel jetzt Berlin, die ja ganz konkret betroffen sind, einfach mit Krise, was halt groß genug ist, ne, und was als irgendwie eigenständig funktionieren soll, in welcher Form dann auch immer. Ich glaube, ein Problem, was wir da auch haben, wenn wir sagen, diese Leistungsart als Beispiel ist so groß, die braucht jetzt eigene Verantwortlichkeiten, eine eigene Person, dass die Person alleine ist und alleine damit anfängt. Und wenn die Person alleine damit anfängt und wenn sie dann auch noch neu ist, dann hat sie niemanden, mit dem sie sich rücksprechen kann. Das ist ja das Gleiche, was wir auch in bei Standortneugründungen erleben, dass es halt immer besser ist, wenn es 2 Leute sind, damit man einen Sparringspartner hat, mit dem man sich absprechen kann. Das heißt, das würde ich jetzt noch so mit reingeben, dass wenn man sagt, wir teilen, oder der Standort kriegt quasi eine neue Abteilung, ob die jetzt regional ist oder ob die auf eine Hilfeart bezogen ist, dass es dann keine Einzelperson ist, sondern dass es dann schon 2 Leute sind, dass du direkt ein Team hast. Weil sonst bist du eben allein und suchst dir die Hilfe bei dem Team, was an deinem Standort noch mit ist. Und dann tritt das Phänomen ein. Der Ineffizienz oder teilweise. Genau, für Zitter, glaube ich, kann man das Problem zu, ich werfe jetzt eine Zahl in den Raum, 95% lösen, indem man sich genau überlegt, wo ist die Trennlinie? Was ist tatsächlich dann der eigene Bereich? Also ist dann sowas wie Verhinderungspflege, ist das einen eigenen Bereich wert überhaupt? Oder aber sowas wie Krise zum Beispiel, wie viele von den Krisenleuten machen denn verschiedene Sachen? Also vielleicht kann man ja bestimmte Muster feststellen, vielleicht passen ja manche Hilfearten besonders gut zusammen und die kann man dann auch zusammenfassen in der Verantwortlichkeit und andere passen gar nicht zusammen. Da gibt es kaum Überschneidungen, die braucht man dann auch nicht zusammenfassen und dann gibt es da eigentlich keine Probleme. Also das ist, glaube ich, eher eine Frage, wie man es dann trennt. Da kann ich mir aber vorstellen, dass es da eine verträgliche Lösung gibt, dass sie dann nicht 6 verschiedene Ansprechpartner haben.
Als du gerade gesagt hast, Friedrich, wie ist denn das für Zitter? Da fand ich das, da hast du was ganz anderes gesagt, als ich sozusagen im ersten Moment gedacht habe, ach ja, stimmt, für Zitter könnte es ja voll angenehm sein, sich wieder so ein bisschen persönlicher betreut zu fühlen von 2 Personen statt, ja, da sind 8 Leute, die ich anrufen kann, wie so ein Callcenter. Das wäre für mich im Moment der hauptsächlichste Vorteil dieser Trennung. Also das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, oder weil du Daumen hoch machst, vielleicht das, was du eigentlich meintest.
Habe ich nicht bedacht, hast du auch recht, ja, das wollte ich damit sagen.
Ja, ich glaube auch, dass das einen positiven Effekt für Zitter hat, weil sie genau wissen, okay, es gibt eine Person, die kennt sich wirklich aus mit der Assistenz, in der ich gerade unterwegs bin. Und wenn ich halt in 3 verschiedenen Arten unterwegs bin, dann weiß ich aber, die 3 Personen kennen sich aus und eben nicht die 8. Also voll Sebastian plus 1, ich hätte es kurz machen können. Und bei allem anderen denke ich, das ist einfach, ja, das ist einfach ein Verlauf. Also ne, am Anfang machen alle alles. Dann werden die Leistungsarten groß. Eigentlich auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass dann eine Person ist. Dann könnte man sagen, okay, ab 2 Personen findet halt weniger dieses Gesamtteam-Treffen statt und mehr innerhalb der Leistungsart. Und da kann man einfach drauf schauen. Ich glaube aber, dass auch jetzt schon viele Standorte effizienter arbeiten könnten, auch mit der jetzigen Struktur, wenn die einfach die Skills an der Hand hätten, zu schauen, wie arbeiten wir wirklich gut und sinnvoll miteinander. Und wenn die sich auch mal die Zeit nehmen würden oder sich einer von uns wirklich Zeit nimmt, da mal nachzurüsten an Methodik und auch an Wissen von Systemnutzung. Das fällt mir auch immer wieder auf, dass da einfach nicht alle auf einem Stand sind. Also ich glaube, da können wir auch noch ganz gut unterstützen, neben diesen strategischen Entscheidungen, da irgendwie wirklich nochmal zu helfen, dass es flüssiger läuft. Und ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn, ich meine, jetzt haben wir heute Christina hier, die gerade an dem Standort ist, mit 5 Personen, wo das ja gerade sich auch verändert. Vielleicht kannst du ja auch einfach mal von der Erfahrung der Direkten erzählen, wie es gerade läuft. Ich weiß es nämlich tatsächlich auch gar nicht. Also mich würde es auch interessieren.
Könnt ihr vielleicht nochmal die Ursprungsdiskussionsfrage in einem Satz, damit ich adäquat antworten kann, weil ich natürlich jetzt so ein paar Gedanken hatte, die aber kritisch sind und die will ich nie reinschmeißen, wenn die eigentlich gar nie, wenn es die nie braucht.
Es steht die Frage im Raum, ob Standorte besser mehr Familien erreichen können und auch zufriedener, weniger überfordert miteinander arbeiten können, wenn sie ab einer bestimmten Teamgröße, sei es zum Beispiel 6, sich wieder aufteilen in kleinere Teams. Kann auch 8 die Zahl sein, ne? Also ist jetzt nicht wichtig, ab welcher Schwelle, aber so, dass man aus einem Standort Berlin dann eben 2 Standorte Berlin machen würde. Und ob man das nach Hilfe hat oder lokal, also nach Örtlichkeit aufteilt oder so, das ist alles noch ungeklärt, sondern erstmal nur die Frage, kleinere Teams, ist das besser für uns, für die Sitter, für das Erreichen der Familien, sowas.
Okay, dann gerne. Also was meine erste, aber das ist quasi gar nicht aus dieser Ursprungsfrage, sondern aus eurer so ein bisschen aus eurem Gespräch entstanden, meine Verwunderung, dass es Verwunderung gibt oder ich so rausgehört habe, dass eben die Strukturen nicht gut genutzt werden oder wie quasi die Aufteilung ist, weil es ja grundsätzlich keine Strukturvorgaben gibt und das ja immer wieder auch ein Problem, Anfangsproblem darstellt oder ein Thema ist, gar nicht, ich will es gar nicht problematisieren, sondern ein Thema ist, dass es eben keine Strukturvorgaben gibt und dann sich jeder so ein bisschen zurechtlegt, wie er gut arbeiten kann oder wie es im Team gut gearbeitet kann. Und was auch immer wieder, oder was, wenn ich das so höre, ist es für mich immer schade und der Moment, Mensch, eigentlich gehören zu so einem Gespräch, das gehört absolut in die Standorte und mit den Standorten gemeinsam, weil das ja das tägliche Brot ist. Und ich finde, dass das von außen, und da, also sehe ich euch als außen, weil ihr ja alle nie in Standorten mehr arbeitet oder schon eine Weile nicht mehr arbeitet, schwierig zu beurteilen oder zu einer guten Lösung zu kommen, weil ich denke, dass von unseren, ich weiß gar nicht wie viel, 80 jetzt war die letzte, glaube ich, Zahl, ne? Standortleitungen, sicher bestimmt 5 oder 10 dabei sind, die da gute Strukturierungsideen haben. Und jetzt komme ich zur Ursprungsfrage, tut mir leid. Also ich finde, dass es für Mitarbeitende eine klare Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner braucht und eine Klarheit, an wen sollen sie sich wenden, weil das wiederum Sicherheit und eine sichere Arbeitsstruktur gibt und die Mitarbeitenden handlungsfähig macht. Bei wem melde ich mich, bei welchem Thema wende ich mich an wen? Und wir sind ja große Fans der Aufteilung nach Leistungsgebieten. Das heißt, auch wir haben jetzt die Leistungsgebiete bestehen. Eine Person kümmert sich um Verhinderungspflege, Freizeitassistenz für Kinder und Jugendliche unter 18, eine für über 18 und für Elternassistenz und begleitete Elternschaft. Eine andere Person ist das Wohnen. 2 Personen sind Schulbegleitung und eine Person ist Verwaltung. Und so schauen wir, welches Team braucht Verstärkung, wo muss noch jemand hin, braucht es im Wohnen noch eine Person, also kriegt Wohnen noch ein Team. Und dann bin ich so ein bisschen bei Theos Gedanke, dass es quasi Special Sitter Dresden ist und dann gehen die Stränge ab, Abteilung Wohnen, Abteilung und das sind wie kleine eigene Teams, die eben zu dem Standort Dresden angehören, aber dann schon so groß sind, dass sie in eigenen Teams sind. Ja. Ich glaube, das war mein Gedanke. Also es braucht eine klare Ansprechbarkeit auch für Ämter, für Eltern, für Mitarbeitende Und auch für die Personen am Standort braucht es eine klare Struktur, finde ich. Das haben wir rausgefunden, weil wir einfach sehr komplex arbeiten und uns mit ganz, ganz vielen Themen beschäftigen und die anderen Themen streifen und am Rand mit dabei sind. Ich könnte eine andere Person in der Schnelle vertreten, bin aber in der Tiefe der Themen, versuche ich mich rauszunehmen. Da sind wir wieder bei unserem letzten gemeinsamen Treffen, weil wir einfach diese Fülle gar nicht mehr halten können. Ja.
Ich würde gerne zum ersten Teil noch schnell was sagen oder schnell mal gucken, weil ich habe das Gefühl, dass da schwingt da so ein leichter Vorwurf auch mit. Und ich glaube, da gibt es ein grundlegendes Verständnisproblem noch immer oder ein Erklärungsproblem des der Rolle oder Aufgabe vom Love Train. Es ist in keinster Weise jemals gewesen und auch in Zukunft wird es nicht sein, dass ein bestimmter Kreis aus Menschen, jetzt in dem Fall der Love Train, sich Gedanken macht, die dann auch noch nicht in den Standorten sind, über irgendwelche Strukturen und dann Vorgaben macht, wie das auszusehen hat. So wie ich das selbst wahrnehme, ist es einfach so, dass diese Herausforderung, du hast recht erstmal, wir arbeiten nicht mehr in Standorten. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ihr habt keine Ahnung, haltet die Schnauzen, aber so einfach ist es ja nicht. Wir arbeiten ja mit den Standorten zusammen.
Ja.
Und in diesem Zuge der Zusammenarbeit haben wir festgestellt, also hat Friede jetzt festgestellt, teile das auch, dass man merkt, bei großen, je größer die Teams werden, irgendwie wird es dann, wie so ist mit großen Teams, wird es auch schwerer, die zu koordinieren und die Verwaltungsarbeit nimmt zu. Je mehr du verwalten musst, umso mehr Verwaltungsarbeit hast du und das ist dann quasi ineffizient. Das ist jetzt nicht, ihr seid jetzt ineffizient, ihr seid doof, sondern das ist einfach nur so, das ist normal. Wenn du einfach ein Team aus vielen Leuten hast, das alles zu managen, kostet Zeit. Die dann, die ein Team aus 2, 3 Leuten, die sind halt viel agiler und schneller und effizienter, weil sie weniger Verwaltungszeit brauchen. Und natürlich wäre es, also ist, wenn jetzt nicht schon 10 Standorte darüber Gedanken gemacht haben und ein Konzept haben, toll. Aber das ist ja immer so ein bisschen das, was auch wir jetzt im Love-Train oder so, nehme ich uns auch wahr, wenn wir sowas entdecken, zum Beispiel, dann machen wir uns schon mal Gedanken darüber, diskutieren schon mal so ein bisschen, überlegen schon mal aus unseren Perspektiven. Und wenn wir dann denken, okay, dieses Thema, irgendwie hat das Gehalt, irgendwie ist das gar nicht so doof, dann bringen wir es mal ins Deutschland-Team und dann geben wir quasi die, schauen wir, wie ist die Resonanz, stößt das auf Interesse, hat das nur uns betroffen oder ist das wirklich ein Thema? Und dann wird ja gemeinsam alle zusammen geschaut, was machen wir jetzt damit? Und diese Vorgedanken sollen ja nur dabei helfen. Das ist, so ist eigentlich der Love Train gedacht und nicht so, wie wir kommen von außen und haben uns eine Struktur überlegt für euch. So macht ihr das bitte in Zukunft. Das ist, das habe ich, das kriege ich mit. Ich sehe ja die, verfolge so ein bisschen die Auswertung der Hierarchie-Umfrage. Und das ist tatsächlich ein Verständnis, das deutlich vermehrt auftritt. Und das ist spannend. Genau.
Das oh, ich habe meinen Ton noch an. Sorry, aber ich habe mir mitgeschrieben, ich antworte dir dann gern drauf.
Okay. Ja, und zum zweiten Teil, ja, nee, da sind wir ja d'accord. Also, genau. Da habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Sebastian, bitte.
Danke. Theo, möchte ich sozusagen nur noch hinzufügen, dass wir auch manchmal das ausdrückliche Feedback bekommen, wir hätten ein Thema besser vorbereiten müssen, bevor wir das mit allen Leuten sozusagen vorwerfen, weil das so viel Zeit für alle Leute kostet. Und, das heißt, so ein Gespräch ist immer nur vorbereitend oder in den allermeisten Fällen vorbereitend. Und zu den Strukturen, das ist ein sinnvoller Hinweis, dass immer mal wieder auch mir persönlich angetragen wurde, wir brauchen, wenn wir größer sind, andere Strukturen, deutlichere Strukturen etc. Meine Einstellung dazu ist, diese Strukturen sollen aber eben nicht schon von vornherein geplant werden und den Leuten dann am besten übergestülpt, sondern diese Strukturen bilden sich in den Standorten, wo sie sinnvoll sind, dann von allein. Am Anfang ist es nicht sinnvoll. Und dann mit der Zeit denken sich die Standorte eben aus, wer sich womit am liebsten beschäftigt oder wenn es auch Aufgaben gibt, die man nicht gerne macht, wie man sich die aufteilt, die unliebsamen Aufgaben. Und das ist für mich ja sozusagen auch das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, keine Strukturen zu haben auf Biegen und Brechen, sondern ich möchte gerne, dass alle Menschen, die in der Standortleitung arbeiten, im Prinzip AlleskönnerInnen sind, aber mit einem speziellen Fokus auf ein bestimmtes Thema. Und dafür ist für mich eine Aufteilung nicht sinnvoll und aufgestülpte Strukturen sind dafür auch nicht sinnvoll. Die Standorte bauen sich ihre eigenen Strukturen, das finde ich auch gut so. Nur ganz kurz, es gibt eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Du hast gesagt, du hast rausgehört, dass die Menschen die vorhandenen Strukturen nicht nutzen. Das habe ich nicht gehört oder falsch verstanden oder so.
Also das war auf Linda ihr im Sinne der im System Anpassungen, ne, dass Systemdinge einfach nie genutzt werden und es da einfach unterschiedliche Wissensstände gibt. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und ich wollte nochmal auf Theo eingehen und ich schreibe mir das immer alles mit, damit ich es nie vergesse. Also ich habe, glaube ich, schon das Prinzip Love Train verstanden. Also ich glaube ja. Und ich glaube dennoch, parallel, es darf ja immer alles, also es gibt ja gleichwertige Dinge. Und gleichwertig geht ja die Frage genau an euch zurück. Wenn es 200 Standortleitungen gibt, ist ja auch die Frage an euch, wie soll sich das entwickeln und verändern? Dann können also vielleicht auch nicht mehr 4 oder 5 Menschen darüber überlegen. Also vielleicht braucht es da auch was anderes und eine andere Aufteilung und einen anderen Gedanken. Und inwieweit ist das Vordenken von Dingen Teil der Hierarchielosigkeit, also da oder der Community? Also da bin ich tatsächlich unwissend. Das stelle ich also als ganz wirklich unwissende Frage. Also ist das ein Teil dabei, dass Dinge vorgedacht werden? Und wie kann das dann sich verändern, wenn es aber eben nur formelle, wie war es jetzt? Waren es dann formelle oder die anderen Hierarchien? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe mich damit beschäftigt und oder im Sinne der Community, dann kann das ja nicht mehr so, also dann können ja Dinge nicht mehr vorgedacht werden. Also gibt es dann auch strukturell Teams, die sich dann beschäftigen damit? Also gibt es dann eben Team Finanzen und Team das und Team das? Also wie viel Teamtreffen machen wir dann und in welche Richtung gehen? Das ist jetzt so ein bisschen nochmal die Metaebene. Aber ich glaube, also das fühlt sich für mich so an. Das ist meine Rückmeldung und vielleicht ist das auch das, was Theo sagte, aus der Umfrage ein bisschen zurückkommt, dass es auch da eine Veränderung dieser Strukturen braucht, also der Struktur Love Train in dem Sinne, mit diesem Größerwerden und mit dem, was für Themen überall sind und was für Themen diese vielen Standorte haben und was für Dinge dann vielleicht eben hinten runterkippen oder ne, hinten, also die dann nicht mehr gut erfüllt werden können. Und wie kann das dann gestaltet sein, dass es nie im Sinne des Vordenkens passieren muss. Also da, ich weiß gar nicht, ob ich mich daran stoße, aber ich merke, es resoniert mit mir. Ich kann noch nicht so richtig rausfinden, wie es resoniert. Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Ich möchte in dem ersten Teil meiner 12-teiligen Antwort Sebastian antworten, auf den Punkt, dass Leute, Standorte selber dann die Strukturen entwickeln. Das glaube ich, und das möchte ich ergänzen, aber es gibt Standorte, die dann zu spät möglicherweise über sowas nachdenken, weil sie diesen Werkzeugkasten gar nicht kriegen. Das heißt, Ziel hierbei wäre für mich, Inspiration zu sein und Vorschläge schon machen zu können, wenn Leute, die es ja alle noch nie gemacht haben, so ein Wachstumsunternehmen, jeder Standort ist ein Wachstumsunternehmen, zu strukturieren. Also ich finde, es braucht einfach beides. Die Freiheit, dass Standorte sich komplett selbst strukturieren. Wir aber auch eine Idee davon haben, was man machen könnte, um den Leuten Vorschläge zu machen. Eine Aufteilung ist ab dann und dann vielleicht sinnvoll. Probiert doch mal dies, das. Im Moment sind die Leute, ja, also wir sind halt selten noch nicht an dem Punkt, dass Standorte 8 Leute haben. Und deswegen weiß im Moment noch kein Standort, ab wann ist es sinnvoll, mal über eine Struktur nachzudenken. Und sind wir vielleicht gerade frustriert, auch weil unser Team gerade zu groß wird oder zu viele für mich irrelevante Themen besprochen werden und sowas. So, wir kommen zum ersten Mal zu diesem Punkt und deswegen braucht es, glaube ich, beides. Selbstorganisation und Selbsterkenntnis, aber auch Tipps, Hinweise und mögliche Ideen zur Strukturierung von außen, in der Wiki oder was auch immer. So, das ist nur eine zweiteilige Antwort. Christina, mein Gehirn kommt gar nicht zurecht, wenn 12 Themen aufgezählt werden. Ich bin damit vollkommen überfordert. Kann ich dir ganz klar zurückmelden. Für mich sind das 12 andere Themen sozusagen, die wir auch separieren.
Nennt man Low-Performer für dich.
Ja, das bin ich wohl. Damit komme ich nicht zurecht. Ich finde es sinnvoll, die alle eins nach dem anderen zu besprechen. Sie haben aber nicht in erster Instanz sofort miteinander zu tun, für meine Wahrnehmung. Man muss die einzelnen angehen. Und dann kann man über jedes dieser Argumente nachdenken. Und mit Sicherheit müssen das, was wir gerade machen, irgendwann mehr Leute machen oder auch anders aufteilen. Aber das hat jetzt für mich mit der Standortaufteilung im Moment noch nicht direkt was zu tun. Eine Sache habe ich doch sehr wohl verstanden. Sollen Themen vorbereitet und vorbesprochen werden und macht das der Love Train und hat das was mit Hierarchie zu tun? Habe ich jetzt auch keine feste Meinung. Ich glaube aber, dass Themen vom Kinderschutzteam vorbereitet werden, Themen werden vom DA-Team vorbereitet, Themen werden auch von Standorten vorbereitet und dann in den Love Train gebracht. Es werden immer Themen von den Leuten vorbereitet, die das Interesse, Engagement und die Zeit dafür haben, sich mit diesen Themen zu befassen. Und wir haben hier eben eine Sonderrolle in dem Sinne, dass unser ganzer Job daraus besteht, sich mit solchen Themen zu befassen. Und deswegen bereiten wir vielleicht ein bisschen mehr vor als andere. Aber es ist nicht explizit der Love Train, der Themen vorbereitet oder vorbespricht. Das machen so ziemlich alle, würde ich sagen.
Das ist mein buntes Kopfkarussell, weißt du, bei mir purzelt dann alles bunt durcheinander und dann, das ist eben mein Fokus, der überall ist. Also nimm das dann gern auseinander, welches Thema oder ich die Frage zurück, was kann ich tun, damit es mir besser gelingt oder dir dann besser gelingt, dass ich das besser unterteilen kann, wenn es in mir durcheinander purzelt. Und weil für mich eben diese ganzen Überschneidungen auch zusammen, also das ist irgendwie eins ganz oft, also für mich ist es eins und nie, naja. Also ich bin da drauf gekommen, weil dieses ganz explizite Thema, wie können Sie Standorte aufteilen und eine bessere Struktur erlangen, das ist ja eine Erfahrung, die der Standort hat. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das, was ihr aus dem Standort holen könnt. Das ist ja das, wo ihr darauf zugreifen, also was ja eigentlich die Standorte mitteilen müssen. Welche Struktur braucht es? Was wäre cool? Braucht es einen Coach vor Ort? Kann man ein Tool vorbereiten, was ist sozusagen ein Klausurtag strukturiert? Also was sind so die Rückmeldungen von dem? Und ich hatte den Moment von, ihr könnt das vordenken oder ich heute mit und dennoch geht es ja an 17 Standorten vielleicht vorbei, weil die was ganz anderes brauchen. Also wisst ihr, was ich meine? Und aber da
irgendwo fängt doch der Gedanke an, Christina. Du verlangst da, glaube ich, zu viel von uns. Ich habe den Gedanken ganz alleine erstmal den Gedanken und dann habe ich hier ein enges, kleines, festes Team. Mit denen will ich nur mal kurz abchecken, ob das ein voll dämlicher Gedanke ist. Und dann würden wir im nächsten Schritt sofort an die Leute gehen, die es betrifft. Ich kann nicht sozusagen jeden meiner Brainstorms zu jedem Zeitpunkt sofort mit allen Beteiligten teilen. Das wäre absolut schwachsinnig, weil ich dann die Zeit von allen verschwenden würde. Weißt du? Ich muss ja erstmal mit meinem engsten Team kurz besprechen, ob ich gerade dumm bin oder ob es Sinn macht, da weiter drüber nachzudenken.
Ich bin da bei dir, Friedrich. Und es ist ja auch so, dass wir dann manchmal auch darüber sprechen, ja, das ist, bei dem und dem Standort war das jetzt Thema, ne? Und wir sind ja auch mit unterschiedlichen Standorten in Kontakt und können das dann hier zurückmelden und dann gemeinsam rausfinden, ist Friedrich wie so oft dumm oder hat das hier tatsächlich an manchen Stellen einen Ursprung und dem könnten wir mal weiter nachgehen. Und genau, das Problem ist mit diesem, ja, das ist halt echt diese Dauerherausforderung mit dem Lösung finden. Ich habe gerade auch, als du gesagt hast, ja, und mit dem Love Train, ob das noch so richtig ist, habe ich auch direkt gefragt, hast du denn einen Vorschlag? Ne, weil ganz oft ist das so im Raum, ja, das Mist. Aber dann hängt es irgendwie so da. Und das ist auch unser Struggle, da gemeinsam rauszufinden, wie kommt man denn gemeinsam dann an eine gute Lösungsfindung und Aufbereitung. Aber genau, das, was Friedrich hier reingeworfen hat, hatte nicht das Ziel, das jetzt fertig zu besprechen und zu beschließen und dann kriegen alle den Stempel drauf und müssen es so machen. Also das, du weißt, ich bin da sonst auch sehr genau, aber das ist, glaube ich, wirklich gerade ein Missverständnis gewesen.
Also das glaube ich, da bin ich zu 1000% davon überzeugt. Ich glaube, da vermischt sich eben deine erste Frage, wie kann sich das Thema Love Train verändern und mit dem Friedrichs, wie können wir Themen, also wie kann ich eben mein Brainstorming machen, dass das erstmal festgehalten ist, was ich für Ideen habe in meinem kleinen Team und dennoch setze ich es jetzt nach oben, sind das ja Themen, die alle betreffen dann, also die vorbesprochen werden in diesen kleinen Gedanken und dort vermischt sich sozusagen für mich, also wir haben ja auch Gedanken zum vielleicht großen Ganzen oder zu unserem Standort. Und für mich ist dann jetzt die Frage, also das ist vielleicht das, was bei mir dann kommt, wo ist der Schnittpunkt, wo vermischt sich Love Train, der Love Train und die Standorte, wie kann das vielleicht zukünftig, gerade mit wachsender Größe, mit viel mehr Menschen am Standort, nochmal ganz anders hingerückt werden, sodass Themen, die ja auch nochmal bundesweit oder standortmäßig, also von Standorten verschieden betrachtet werden und vielleicht auch anders gehandhabt werden und die ganz anderes brauchen, vereint werden können. Also ich habe schon, also mir ist das total klar, dass ihr jetzt euch nicht hinsetzt und sagt, und dann übermorgen wird das so, ciao Kakao, das weiß ich. Und für mich ist diese Frage, wie kann eben dieses erste Brainstorming, was wir ja genauso haben, was uns und alle betrifft, auf den Punkt gebracht werden und dann miteinander vereint werden, damit es ein Miteinander ist und damit dann eben diese Gedanken geteilt werden können und diese Themen nochmal nach Dringlichkeit oder nach Fokus betrachtet werden können.
Ich glaube, ich habe dich schon ein bisschen verstanden oder den Großteil davon. Es ist sicherlich auch immer der Konflikt von Vordenken und es dann weitergibt in eine große Diskussion, wie weit hat das Vordenken schon zu einer gewissen Lenkung geführt, ne? weil das Vordenken schon manche Gedankensprünge gemacht hat und vielleicht Dinge ausgelassen hat. Das ist sicherlich ein Konflikt beim Vordenken. Das andere ist, wenn niemand mehr vordenkt, weil man dann Gefahr läuft, irgendwie hierarchisch zu wirken, bleibt man dann einfach stehen in der Entwicklung. Das ist ja dann das Gegenteil, was keiner will. Und wie Friedrich schon gesagt hat, steht ja jedem jederzeit frei, sowieso, also frei, was heißt, also es ist ein Selbstverständnis, dass jeder sich Gedanken machen kann. Und das machen ja die Standorte auch, sicherlich, hoffentlich oder auch nicht. Und das ist ja die Frage, glaube ich. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie das ist ja das Ergebnis vielleicht der Diskussion hier in diesem kleinen Team aus Friedrichs potenziell dummen oder gehaltvollen Gedanken. Und die Feststellung ist ja jetzt eher, offensichtlich ist er gehaltvoll. Offensichtlich ist da was dran. Das könnte eine Herausforderung werden. Das könnte man weitergehen einen Schritt und sagen, welche Teams haben wir? Legen wir mal eine Zahl fest, ab 4 meinetwegen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne, das kann auch eine andere Zahl werden. Und dann bespricht man das vielleicht mal oder gibt man mit diesen Teams das mal weiter und sagt, hey, wie geht's euch so? Habt ihr das Gefühl, unstrukturiert zu sein? Oder so? Also wie macht man jetzt damit weiter? Und dann gibt man das ja weiter in die Verantwortung der Teams, weil also wir haben quasi den Luxus aus den Aufgaben, die wir haben. Unsere Aufgabe ist ja nicht nur Love Train, also das ganze Gegenteil, wir haben andere Sachen zu tun, aber haben wir häufig einen Blick aufs große Ganze. Dafür fehlt uns aber der Blick aufs kleine Detail und wir geben einen großen ganzen Eindruck in die vielfältigen Standorte weiter und versuchen so halt gegenseitig blinde Flecken irgendwie zu finden und uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Symbiose, die passiert. Ja, jetzt ist es auch ein bisschen geschwollen geworden, was ich glaube ich gesagt habe, aber da ist ein bisschen was hängen geblieben.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall wo es Podcasts gibt.